Oh nee, wieder Plenum.
Oh, ich habe überhaupt keinen Bock.
Boah, und dann sitzen wir da wieder ewig bis nachts um 12 und kriegen echt nur die halbe Agenda durch.
Ey, manche Entscheidungen, die will ich überhaupt gar nicht treffen. Das ist mir so egal und ich habe auch überhaupt keine Ahnung darüber.
Hey, ja, und was könnte ich in der Zeit schon Praktisches auch mal geschafft kriegen stattdessen, ne? Muss ich mir das Gelaber anhören von Themen, die mich überhaupt nicht interessieren.
Und am Ende sitzen wir wieder zu 5 da, immer die gleichen und arbeiten halt nach, was wir nicht geschafft haben. Super nervig. Wahrscheinlich kennen das einige von euch. So, man sitzt in irgendeinem großen Meeting und es passiert einfach nichts. Immer die gleichen machen die Arbeit, fühlen sich total gestresst. Und wir haben uns gedacht, das geht doch auch anders. Für alle, die wollen, wir haben so ein paar Handouts ausgedruckt und so ein paar Flyer mitgebracht. Wenn ihr euch die nehmen wollt, die liegen hier vorne. Super gerne. Wir sind Mascha und Anne. Und wir arbeiten seit so 8 bis 10 Jahren so in dem Kontext Selbstorganisation in den verschiedenen Organisationsgrößen. Also von Großkonzernen bis NGOs. Gerade hatten wir eine Anfrage von einem Orchester, ob wir die unterstützen können, weil sie sich anders organisieren wollen. Genau, und ich arbeite zurzeit bei Mein Grundeinkommen, wo wir mit 30 Leuten entschieden haben, wir wollen gar keine Chefs und uns dann natürlich fragen, so, okay, wie organisieren wir uns denn, dass wir nicht in einem Plenum sitzen und über Toilettenpapier bis Vision alles diskutieren und alle entscheiden alles mit. Also wir saßen so 3 Tage zusammen in Teamtagen und es war super anstrengend und keiner hatte mehr Bock.
Ja, und ich habe seit 2011 arbeite ich in selbstorganisierten Gruppen, also ehrenamtlichen Gruppen, die zum Beispiel Festivals organisieren und bin zum Beispiel bei der Fusion auch mit dabei seit 2 Jahren.
Genau, wir haben euch einen kleinen Ausschnitt mitgebracht und viele Beispiele plus genug Zeit für Q&A, sodass ihr hinterher einfach Fragen stellen könnt, wenn wir irgendwas nicht beantwortet haben. Genau, wenn es so um Selbstorganisation oder um Zusammenarbeit geht, ist so die größte Frage, auf welchen Voraussetzungen bauen wir denn auf? Und das erste Bild, mein Freund ist Inder, halber Inder, und wir waren letztes Jahr so 5 Wochen bei seiner Familie und sind in Indien, ich habe so die Geflogenheiten kennengelernt, ich war super viel mit der Familie unterwegs und ich habe mich danach total gefühlt, auch wie so eine halbe Inderin. Und dann sind wir nach Thailand gefahren und ich habe diese Straße mir angeguckt und dachte, die ist ja leer. Also, hier ist ja noch eine komplette Busspur frei. Hier passen mindestens noch 3 Zweiräder nebeneinander. Und haben die in Thailand eigentlich keine Tiere? Kühe? Hier ist doch super viel noch frei. Und ein ähnliches Prinzip haben wir, wenn wir arbeiten. Wir haben uns eine To-Do-Liste gemacht, die ist wahrscheinlich schon länger, als sie sein sollte. Und dann sagen wir, ach cool, da kann ich ja da noch was reinschieben. Oder wir gehen zu jemandem anders und sagen, wenn du fertig bist, ich lege dir das schon mal hin, aber vielleicht könntest du das dann annehmen. Und hier hinten, da passt doch auch noch was rein. Wir haben doch eigentlich noch ein bisschen Zeit, wir wollen das ja alles schaffen. Und wir bauen uns diese Straße übervoll. Und was dann passiert, ist das. Und was verursacht denn gerade diesen Stau? Das ist nicht das rote Auto, was die Spur wechselt. Wenn wir das wieder übertragen, Arbeit ist nicht linear. Wir fahren nicht einfach immer auf der mittleren Spur oder auf der rechten Spur oder auf der linken Spur. So, man hat mal einen guten Tag, man ist mal im Flow, man ist mal weniger im Flow, man muss sich mit jemandem absprechen, man muss was abbrechen. Arbeit ist nicht linear. Wir werden, wie dieses rote Auto, immer wieder die Spur wechseln müssen. Und Stau entsteht, wenn die Autobahn zu voll ist. Wenn wir uns zu viel Arbeit in unseren Terminkalender knallen. Und es gibt so eine ganz einfache Gleichung, auch die nicht so gerne Mathe machen, die ist super einfach. Die Durchlaufzeit ist die Zeit, die ich brauche von Arbeit anfangen bis fertig. Und die berechnet sich aus der durchschnittlichen Verarbeitungsrate, also wie schnell bin ich eigentlich? Wenn ich an der Kasse sitze, ich brauche für einen Kunden zum Beispiel eine Minute. Und wie viele Jobs oder wie viel Arbeit habe ich in meinem System? Zum Beispiel, wenn da 20 Leute stehen, braucht der 21. Kunde 21 Minuten. Der 31. Kunde 31 Minuten. Das ist ziemlich einfach. Und das ist so menschliche Arbeit, durchschnittliche Verarbeitungsrate. Da können wir noch so ein bisschen was tun. Also die Kassiererin kann vielleicht in 50 Sekunden diese Kunden abrechnen. Aber das ist super wenig Spielraum, den wir da haben. Der größte Hebel in besserer Zusammenarbeit ist, wie viel Arbeit haben wir eigentlich in dem System, in dem wir sind. Also wenn ich anfange, mir dann 3 Kassen aufzumachen und diese 30 Kunden an 3 verschiedenen Kassen abrechnen zu wollen, ich überfordere mich total damit. Und so ein Prinzip, was sich für Arbeit im Flow daher zusammensetzt, ist, ich gehe ein Thema nach dem anderen an. Das ist vor allem in Plenumsmeetings oder bei uns so in 30-Mann-Team-Meetings gar nicht so einfach, auch wenn es total einfach ist zu verstehen. Also wie oft wir dann doch da sitzen, ich bringe irgendeine Frage rein, dann erinnert das Mascha an was und dann bringst du vielleicht noch was dazu, so ja genau, das Problem hatte ich auch und schon haben wir uns komplett davon wegbewegt, wo ich eigentlich war oder was meine Frage war, was wir entscheiden wollten. Ganz konsequent ein Thema nach dem anderen bearbeiten. Weil wir haben ja Bock, im Flow zu arbeiten. Und Flow ist ja dieser Zustand, wo ich denke, eigentlich existiert Zeit gerade nicht. Und es ist auch nicht schwer, was wir gerade tun, sondern ich komme in so diesen Modus zwischen Beunruhigung oder Überforderung und Langeweile. In diesem Korridor bewegt sich ja Flow. Und ich muss genug gefordert sein von meinen Fähigkeiten her und die Aufgabe muss so genau den richtigen Schwierigkeitsgrad haben. Und das für uns als Gruppe. Und der Zustand, den kennt ihr wahrscheinlich alle, der macht ja mega Spaß. Und dafür müssen wir zum Beispiel gucken, wie wir uns mit der Arbeit, die wir tun, oder mit den Themen, die wir uns anschauen, wenn wir in Teammeetings sitzen, weder langweilen, aber auch nicht überfordern. Und je mehr Themen wir gleichzeitig so anpacken, je mehr Themen wir zum Beispiel in ein Teammeeting gleichzeitig reinbringen, wir fangen an, uns so zu überfordern. Daraus haben wir dieses Prinzip, was ihr wahrscheinlich kennt, das Pareto-Prinzip, abgeleitet. So, lasst uns schauen, dass wir 80% der Arbeit in 20% der Zeit schaffen und uns dann Feedback einholen. Und nicht versuchen, so die letzten 100%, die letzten 120% mit 80% der Zeit zu schaffen. So, wir überfordern uns damit, mit diesem ständigen Anspruch noch besser, noch besser, noch besser. Vor allem, wenn ich dann den Eindruck habe, ich müsste das alleine machen. Genau. Und bei meinem Grundeinkommen haben wir gemerkt, okay, diese Prinzipien, die zu verstehen, ist super easy. Die umzusetzen, liegt eher auf einem anderen Blatt. Und was uns geholfen hat, ist, als Gesamtteam uns zu entscheiden, wie wollen wir eigentlich welche Entscheidungen treffen. Weil wir gemerkt haben, manche Entscheidungen wollen wir total gerne in der großen Gruppe treffen, also irgendwie zusammen. Und ganz viele Entscheidungen haben das gar nicht nötig. Und ein Spiel, was uns mega geholfen hat, ist das Delegationspoker. Kennt es jemand von euch? Ah, gar nicht so viele, cool. Das kommt aus der Management-Theorie und ist deswegen mit so einem Chef aufgebaut, aber man kann sich das umwandeln. Wir haben ja zum Beispiel keine Chefs, wir haben das einfach gemacht. Wollen wir da eine Person, die das entscheidet, oder wollen wir das als Gruppe entscheiden? Und das ist so aufgebaut, man hat 8 Karten und kann es wirklich wie so ein Kartenspiel spielen. Und hat zum Beispiel die Eins. Eine Person entscheidet und verkündet danach, was die Lösung ist. Also bei uns ist es zum Beispiel, wenn wir zusammenarbeiten, das habe ich gar kein gutes Beispiel parat. Hast du eins parat? Nicht so wichtig. Ich habe nur so ein banales Beispiel wie Druckerpapier kaufen, aber das war mir gerade zu banal. Das zweite ist, wir argumentieren. Das bedeutet, ich hole mir Input von euch und entscheide dann selbst. Beziehungsweise, nee, das ist die drei. Beim Argumentieren versuche ich euch später von der Entscheidung zu überzeugen. Also ich gebe mir ein bisschen Mühe, ich mache vielleicht eine schöne Präsentation, ich bereite das Thema gut auf und versuche euch davon zu überzeugen. Bei Nummer drei sprechen wir vorher und ich hole mir eure Meinung dazu ein und dann entscheide ich aber selbst. Zum Beispiel machen wir Einstellungen über Nummer drei. Wir haben immer drei Leute, die führen Interviews. Und dann haben wir das ganze Team, die lernt die neue Person nochmal kennen. Die können ihr Feedback geben und die drei Anfangspersonen entscheiden dann aber, ob die Person ins Team kommt oder nicht. Weil es ist viel zu langwierig, mit 30 Leuten zu entscheiden, ob jemand zum Beispiel im IT-Team arbeitet, mit dem ich gar nicht so viel zu tun habe. Genau, bei Nummer 4 einigen wir uns gemeinsam, wie auch immer wir das tun, aber wir entscheiden alle zusammen. Und 5 geht genau in die andere Richtung, nämlich, da sage ich, also die Frau ist eben diese Managerposition oder diese Rolle, dann entscheide ich, ich möchte gefragt werden, ich möchte, dass ihr meine Meinung einholt und dann entscheidet ihr selbst. Bei 6 ich gebe euch eine Empfehlung und ihr entscheidet selbst. Bei 7 entscheidet ihr und erkundigt euch aber im Nachhinein. Und bei 8 entscheidet ihr einfach selbst und ich will es überhaupt nicht mehr wissen. Und wie wir das zum Beispiel nutzen, ist, dass wir alle zusammen diese dieses Kartendeck in der Hand haben und sagen, was ist denn die Entscheidung, die wir eigentlich treffen wollen? Und dann legt jeder eine Karte und gibt damit an, will ich, dass du als diese Rolle zum Beispiel das entscheidest oder wollen wir das als Team gemeinsam entscheiden? Und dann hören wir uns diese verschiedenen Bandbreiten an. Wenn Mascha sagt, ich habe eine 2 gelegt und ich habe zum Beispiel eine 5 gelegt, dann hören wir uns an, warum eigentlich die 2 und warum die 5 und spielen das so lange, bis wir ungefähr einer Meinung sind oder Leute sagen, okay, ich habe kein Bedenken, wenn wir einfach zum Beispiel nach 2 entscheiden. Es kann einfach mehrere Runden gehen und ist so ein Gruppensynchronisationsmechanismus. Genau, und was das Spannendste ist, ist ja die 4. Weil da ist gar nicht gesagt, wie entscheiden wir denn als Gruppe? Und das ist so unser Aufhänger für dieses ganze Plenumsthema. Weil man leicht darin verfällt, zu sagen, okay, dann entscheiden wir und diskutieren wir halt so lange, wie es nötig ist.
Genau, und das in der großen Gruppe zu machen, das kennt ihr vielleicht alle von euren Plenumsituationen, ist super langwierig, manchmal auch nicht so fruchtbar. Und warum das in der großen Gruppe so schwierig ist, das ist auch ganz leicht zu verstehen. Also wenn ich mich jetzt mit 2 anderen Personen auf ein Thema einigen will, eine Frage entscheiden will, dann gibt es insgesamt 3 Beziehungsebenen in dieser Konstellation. Ich habe zu den beiden anderen Personen eine Beziehung und die untereinander und wir müssen irgendwie einen Kompromiss finden. Wenn wir zu 6 sind, dann sind es nicht doppelt so viele Beziehungsebenen, sondern schon 15. Und wenn wir zu 12 sind, 12 ist jetzt vielleicht auch nicht so eine große Gruppe, dann sind das schon 78 Beziehungsebenen, die irgendwie da im Raum stehen und die irgendwie ausgewogen sein müssen, um zum Kompromiss zu kommen. Und das sieht kompliziert aus und ist es auch. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, also stell ich mir vor, ihr müsstet jetzt mit eurem Nachbar, eurer Nachbarin überlegen, wohin geht ihr als nächstes nach diesem Workshop? Also geht ihr zum See, was essen, zu einem Konzert, mit einer Person sich zu einigen, geht noch. Wenn ihr eine Gruppe formt mit den Nachbarpärchen zu 4, ist schon schwieriger, kennt ihr vielleicht, weil ihr schon mit mehreren Leuten im Campingplatz seid und bis man dann loskommt, dauert wieder ewig. Aber stellt euch mal vor, ihr müsst euch jetzt hier im Plenum entscheiden, was ihr alles zusammen nach diesem Workshop macht. also quasi unmöglich. Ne? Also das wäre eine sehr lange Diskussion und bis das entschieden ist, ist Fusion Festival auf jeden Fall vorbei. Genau. Das Prinzip, das wir das davon ableiten, nennt sich Work in Small Groups, Align in Big Groups. In kleinen Gruppen arbeiten, in großen Gruppen die Richtung entscheiden. Und vielleicht macht ihr das auch schon in euren Gruppen, in denen ihr aktiv seid. Ich habe das jedenfalls schon öfter erlebt, dass AGs gegründet werden. Bei der Fusion ist es auch so, wer hier ein bisschen mit die Finger im Spiel hat, der weiß, dass das irgendwie für jede kleine Veranstaltung gibt es irgendwie eine Crew, die das macht. Die Bühnen werden von Crews geleitet. Aber es gibt sogar eine Crew, die für die, ich glaube, die Desinfektion in den Backstage-Küchen zuständig ist. Das sind die Sacrotan Ultras. Also es gibt wirklich AGs für jeden kleinsten Arbeitsbereich und die haben in ihrem Arbeitsbereich auch ziemlich viel Entscheidungsfreiheit. Und das ist auch sinnvoll, weil was soll dann irgendwie jemand, der an der Turmbühne arbeitet, über die Komponenten entscheiden? Ne? Ist klar. Und damit diese AGs oder Untergruppen oder Crews gut arbeiten können, brauchen sie einfach, ganz wichtig, ein klares Mandat von dem Rest der Gruppe. Und ein klares Mandat heißt, jetzt wieder, wenn wir an unsere Plenumssituation denken, dass alle in der Gruppe im Plenum sagen, ich vertraue euch, dass ihr, die ihr in der AG seid, euch schon wirklich mit diesem Thema auseinandergesetzt habt, euch das reiflich überlegt habt und nach bestem Wissen und Gewissen entscheidet und dass ihr schon das Richtige wählt. Und es kann auch sein, dass sie eine andere Lösung finden, als ich das jetzt gesagt habe, als ich jetzt gewählt hätte. Und ich dann aber trotzdem sage, okay, das ist vielleicht anders, aber ich muss da jetzt nicht auch noch reingrätschen. Das ist deren Thema, deren Verantwortlichkeit und das ist auch cool so. Und die sollen das ruhig machen. Und dann kommt nämlich die AG bekommt dann die Befähigung, überhaupt erst loszuarbeiten. Die sagt dann, wir trauen uns. Und was ihr vielleicht auch kennt, was nämlich oft passiert, ist, dass dieses Mandat nicht ganz klar ist, dass manche Leute ihre Aufgaben nicht loslassen und andere sie dann deswegen nicht aufnehmen können und dann die Arbeit an wenigen hängen bleibt und andere nichts tun, nicht weil sie nicht wollen oder so, sondern einfach weil sie sich nicht befähigt fühlen. Also das Prinzip ist das Loslassen. Genau, und dann sagt ihr jetzt vielleicht, okay, wenn die AGs jetzt alle selber entscheiden, die können ja gar nicht alles wissen, vielleicht sind da ja neue Leute dabei, die keine Ahnung haben und wir haben das ja immer anders gemacht. Die haben viel Entscheidungsbefugnis, aber die haben auch immer die Möglichkeit, Feedback einzuholen bei den anderen, weil natürlich können sie nicht immer alles wissen. Feedback. Und der Unterschied von Feedback und Plenumsdiskussion ist, dass die AG, die das Thema bearbeitet, nicht mit zwei Optionen ins Plenum kommt und sagt, ja, es gibt die und die Möglichkeit, jetzt lasst uns mal diskutieren, sondern die sagt, okay, wir haben uns überlegt, wir nehmen diesen Vorschlag, diese Option wählen wir aus den und den Gründen. Was ist euer Feedback dazu? Und der Vorschlag, ich habe den mal 1.0 genannt, das ist der erste Vorschlag, der kommt, der muss auch noch nicht ganz ausgereift sein, der kommt dann ins Plenum, man bekommt Feedback und dann wird er überarbeitet. Ganz logisch. Und es kann sein, dass es kleine Änderungen gibt, dann ist es ein Vorschlag 1.1. Es kann aber auch sein, dass dann durch das Feedback rauskommt, das, was die Leute erarbeitet haben in der AG, ist totaler Bullshit und wir müssen alles verwerfen und die AG erarbeitet einen neuen Vorschlag. Das ist dann der Vorschlag 2.0. Also auch die Möglichkeit besteht und das ist auch vollstens legitim. Und diese Schleife macht man dann einfach so lange, bis es keine Einwände mehr gibt. Und dann ist es im Consent entschieden. Das nennt sich Consent. Und also Consent mit T, nicht mit S. Und ihr merkt, also beim Consent mit T, da geht es nicht darum, irgendwie Stimmen zu zählen oder zu diskutieren, sondern es geht darum, einfach mal loszuarbeiten, bis jemand sagt, stopp. Oder loszuarbeiten, sich immer wieder Feedback einzuholen und das, was man hat, einfach immer wieder zu verbessern. Das ist eine Arbeitsweise und eine Haltung, eine Einstellung und nicht nur eine reine Entscheidungsfindung. Ja, und wie macht man das praktisch? Also ich habe hier eine ganz kurze Variante, das habt ihr vielleicht auch schon gemacht. Also ihr habt vielleicht einen E-Mail-Verteiler und habt irgendwas entschieden, seid für irgendwas zuständig, habt es entschieden, schreibt einfach kurz eine E-Mail, also ich würde es so und so machen, hat jemand was dagegen? Statt zu schreiben, okay, es gibt die Möglichkeit und die Möglichkeit, was meinten ihr? Vielleicht kennt ihr das, dass dann kommt vielleicht keine Antwort, es kommen 15 Antworten, es dauert ewig, man schreibt die ganze Zeit hin und her und am Ende weiß man immer noch nicht, was man macht. Wenn man stattdessen sich aber berufen fühlt, dieses Thema zu entscheiden und sagt, okay, ich finde, das ist die beste Lösung, was meinten ihr? Dann kann man es natürlich immer noch umschmeißen, aber wenn kein Veto kommt, wenn niemand sagt, ich habe da was dagegen, dann kann man einfach losarbeiten. Da muss man nicht ewig warten. Also jemand was dagegen oder auch würde uns der Vorschlag schaden? Also es geht auch darum, dass die Leute, die dann auf diese E-Mail antworten wollen, dass die dann sich überlegen, okay, wenn wir das jetzt so machen, ist es vielleicht anders, als ich das gemacht hätte, aber vielleicht können wir es trotzdem machen, weil es niemandem wehtut, weil es nicht schadet, weil es good enough for now und safe enough to try ist. Ja, und wie man das jetzt in der Plenumssituation macht, das ist so ein mehrstufiger Prozess, den würde ich euch gerne kurz vorstellen. Und das haben wir von Soziokratie 3.0 abgewandelt ein bisschen und glaube ich, eignet sich gut für linke Gruppen, politische Gruppen, selbstorganisierte Gruppen jeder Art. Also, das ist hier, sind die zwei Leute aus der AG, die haben den Vorschlag 1.0 mitgebracht, stellen den vor, die anderen hören erstmal nur zu. Dann im zweiten Schritt gibt es die Möglichkeit, Fragen zu klären, die werden direkt geklärt. Also, jemand fragt was, ich antworte direkt drauf. Wichtig ist, dass man da wirklich nur Fragen klärt und nicht direkt in Diskussion kommt, keine Meinung äußert, nicht schon einen Schritt weiter. Der nächste Schritt ist nämlich, dass die AG dann auf Pause ist, die hört nur zu, schreibt mit und die anderen haben alle nacheinander, jeder und jede Einzelne, die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern, eine Reaktion abzugeben. Und auch da keine Diskussion, also es soll nicht dazu führen, dass dann im Plenum wieder diskutiert wird oder dass das Plenum mit der AG diskutiert. Jede Person ist nacheinander dran und hat die Möglichkeit, was zu sagen. Die AG hört sich also die Reaktionen nah an und überlegt sich dann, okay, wie muss ich den Vorschlag ändern? Muss ich den vielleicht ganz verwerfen? Muss ich einen ganz neuen Vorschlag machen? Oder reicht eine kleine Änderung, damit wir diesen Reaktionen gerecht werden? Nehmen das dann vielleicht mit nach Hause, bringen es zum nächsten Plenum mit oder machen das direkt vor Ort oder machen es dann mit einer E-Mail im nächsten Schritt. Auf jeden Fall ändern Sie den Vorschlag in 1.1, stellen ihn wieder vor und dann gibt es nochmal eine Möglichkeit, Einwände abzufragen und wenn es keine Einwände gibt, haben wir Consent. Okay, wir können es ja mal kurz demonstrieren, wie das aussieht. Also zum Beispiel, ich bin hier bei der Fusion dafür zuständig, mir zu überlegen, wo soll das Content-Zelt auf dem Gelände stehen. Und ich schlage vor, wir stellen das hier hin. Ist ein super Ort, ist nicht so laut, kommen immer Leute vorbei, die zum See gehen, wollen sich Workshops angucken. Was meinst denn du, Anne?
Ja, von der Lautstärke finde ich es gut, aber ich meine, da ist direkt die Straße, ist halt super gefährlich, ne?
Ja, da hast du recht. Jetzt lass mal überlegen, wie ich den Vorschlag jetzt anpasse. Also, erstmal ist da der Parkplatz dazwischen und dann, komm, wie wär's, wir bauen eine Fußgängerbrücke. Ganz tolle Idee, oder?
Macht halt mehr Arbeit, aber also würde mein Problem lösen.
Ja. Dann würde ich sagen, dass wir den Vorschlag, das Content-Zelt hier zu haben, mit der Fußgängerbrücke als Vorschlag vorbringen. Und bist du damit einverstanden? Mhm. Dann ist der Vorschlag angenommen und wir können das Zelt bauen und die Fußgängerbrücke.
Das, was wir so super easy vorgespielt haben, hat bei meinem Grundeinkommen so ein Jahr, anderthalb gedauert, dass das wirklich so easy funktioniert. Weil ich hänge dann doch an meiner Idee oder finde es dann nicht ganz so gut, dass wir eine Brücke bauen, weil wir haben nicht so viele Ressourcen, wir haben nicht so viele Helfer etc. etc. Also es ist so ein Prozess, sich als Gruppe, wenn man das nicht gewohnt ist, gemeinsam daran zu halten. Und es ist total normal. Also gebt euch und dem Team, in dem ihr arbeitet, so ein bisschen Zeit, weil es ist schon so loszulassen, obwohl ich meine Idee ja richtig gut finde. So, da bin ich eine der Ersten. Mir fällt es total schwer. Ich finde meine Ideen halt immer gut. Und die will ich dann, dass die irgendwie mit Einfluss haben in die Entscheidung.
Genau, wir haben ja noch eine Folie mit dem Prozess im Überblick, mit den vier Stufen. Und wir haben das auch hier auf dem Handout, wenn es euch interessiert.
Ja. Genau, was uns mega hilft, wenn, also bei meinem Grundeinkommen, aber auch wenn wir mit anderen Unternehmen arbeiten, ist eine Moderation einzuführen. Weil gerade diese Meeting-Situationen helfen enorm, das ganze Team so neue Werte oder neue Arten von Zusammenarbeit beizubringen, weil das ist so die Petrischale, wo wir immer zusammenkommen, wo wir so gemeinsam neue Erfahrungen machen. Und es ist total hilfreich, zum Beispiel eine Moderation dabei zu haben, die sich nur darum kümmert, dass wir diesen, zum Beispiel, wenn wir uns für diesen Meeting-Prozess entscheiden, diesen Prozess einhält. Ich merke nämlich, das fällt total schwer, diszipliniert zu sein, an einem Thema zu bleiben oder eigene Ideen loszulassen und diese ganzen Sachen. Und es hilft, wenn wir jemanden haben, der wie so ein Schiedsrichter eher auf den Prozess schaut. Und nicht sagt, du bist halt blöd, deswegen höre ich dir nicht zu und mit dir kann ich richtig gut, wir waren letztens Bier trinken, dir höre ich auf jeden Fall zu, das integriere ich. Und was uns geholfen hat, ist, dass wir die Person, die moderiert, jemanden oder sogar zwei Personen zur Verfügung stellen, die eine Person, die auf die Zeit achtet und die andere Person, die Protokoll führt.
Feedback.
Ach ja, genau. Und was wir machen, ich meine, so Meetings können anstrengend sein, wenn sie so rigide sind. Und uns hat es zum Beispiel mega geholfen, auch wenn es total komisch war am Anfang, dass man der Moderation und sich als Team nachher Feedback gibt. Also was möchte ich verbessern? Was wünsche ich mir von dir als Moderation, was du besser machen kannst? Was wünsche ich mir von uns als Plenum, was wir besser machen können? So, dass wir uns gegenseitig einfach diese Zeit geben, kontinuierlich Feedback zu sammeln, auch in der Art, wie wir zusammenarbeiten. Und auch der Moderation Zeit geben, da sich erstmal so sich daran zu gewöhnen. So, manchen fällt es total einfach, Leute zu unterbrechen und zu sagen, Moment, jetzt nur Verständnisfragen. Und anderen Leuten fällt es super schwer. Genau, das ist nur ein mega kleiner Einblick wahrscheinlich und ein paar pragmatische Methoden ausgewählt. Die Zusammenfassung, worüber wir gesprochen haben, ist ein Thema nach dem anderen angehen. Es klingt super banal, aber wenn man es wirklich schafft, ist es einer der größten Hebel, den ich, egal in welchem Team ich arbeite, sehe. 80-20 Lösungen und dann Feedback einsammeln. Klarheit, mit welchem Thema oder welche Entscheidungen wir wie treffen. Konsens haben wir besprochen und das kann man eben auch als Arbeitsmethode sehen. Also ich entscheide gewisse Dinge und wenn jemand ein Problem hat, können wir jede Entscheidung rückgängig machen. Oder ich komme erstmal mit einem Vorschlag, was ich in ganz vielen Gruppen zum Beispiel schon gar nicht sehe, dass jemand einen Vorschlag bringt, weil manchmal hat man Angst, manchmal weiß man selber nicht. Aber ich kümmere mich darum, dass ich einen Vorschlag habe und dass wir eine Moderation einführen. Mehr haben wir für heute erstmal nicht, an Präsentation zumindest. Und worauf ich jetzt am neugierigsten bin, ist auf eure Fragen. Ich glaube, wir brauchen ein Mikro. Haben wir jemanden, der mit Mikro rumgeht?
Yasser?
Danke.
Gibt es denn jemanden?
Ja, vielen Dank. Ich fand es mega spannend, das mal so aufgesplittet zu sehen, auch wenn man vieles davon vielleicht schon kennt. Ich habe mich jetzt gefragt, wie kann man das denn schaffen, dass die eigene Gruppe so arbeitet? Also bei mir zum Beispiel vor allem im Fachschaftskontext, wo dann auch immer wieder wechselnde Leute drin sitzen. Wie schaffe ich das denn? Das klingt, als müsste man mit der ganzen Gruppe erstmal einen Workshop machen, dass alle dieses Prinzip verstanden haben und da auch erstmal einverstanden sind, mit so zu arbeiten. Wie komme ich denn da hin?
Also Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es gar nicht alle Leute immer alles wissen müssen, sondern wenn ein gewisser Kreis sich schon mit so einem Thema auseinandergesetzt oder mit einer Methode auseinandergesetzt hat oder den Arbeitsflow gefunden hat, dann ist es auch egal, dass Leute wechseln und dazukommen. Die kommen dann automatisch damit rein. Also das zu den zur wechselnden Besetzung würde ich mir gar nicht so einen Kopf machen.
Kennst du den Film Fight Club? Erste Regel des Boxclub ist, wir sprechen nicht über den Boxclub. Das würde ich hier auch sagen. Du sprichst nicht über, welche Lösung du den Leuten bringst, sondern was ist eigentlich dein Problem? Nicht meins, was ich in dem Team habe, aber was ist dein Problem? Und wenn das einer größeren Gruppe aus deinem Team klar ist, dann kannst du um die Ecke kommen mit, und ich habe eine Idee, wie wir es ein bisschen besser machen können. Also ja. So habe ich bei meinem Grundeinkommen angefangen und es ist ganz gut aufgegangen.
Super, vielen Dank.
Noch eine Frage?
Ja, hi. Ich bin aktiv bei der Fridays for Future Ortsgruppe in München und wir wenden einen Großteil von den Prinzipien an. Die klappen mehr oder minder gut. Aus zwei Gründen. Der eine ist, dass es sehr schwierig ist, dauerhaft durch die Fluktuation an Menschen, die wir haben, ein Vertrauen aufzubauen, zum Beispiel in AGs, sodass die ganze Gruppe Entscheidungen mittragen kann. Also da würde mich interessieren, was ihr da vielleicht für einen Rat hättet. Und die andere, die habe ich jetzt vergessen. Könnt ihr die erstmal beantworten, dann fällt mir die andere noch ein.
Ich habe schon alles gesagt.
Vertrauen finde ich ein richtig wichtiges Stichwort. Ich würde es auf zwei Ebenen beantworten. Und die erste ist, ich glaube, Vertrauen hat einmal was in das Thema, also mit dem Thema zu tun und dann so mit den Menschen. Wen ich nicht so gut kenne, dem weiß ich, also ich weiß gar nicht, ob ich dem dann vertrauen kann. Und was wir zum Beispiel machen, sind immer wieder Runden, wo wir einfach als Menschen zusammenkommen und schauen, wo willst du eigentlich hin, wer bist du, was machst du hier, warum bist du hier? Oder wir fangen an, in einem Meeting zu beginnen mit, wie geht's dir eigentlich? Wie geht's dir im Leben? Wie bist du gerade da? Also immer wieder mit diesen tatsächlich persönlichen Themen, mit denen wir einchecken. Und es kann total tief gehen mit, wir haben uns zum Beispiel gegenseitig mal gefragt, was würdest du nach meinem Grundeinkommen arbeiten? Also in 2 Jahren, sagen wir, du hörst in 2 Jahren auf, was würdest du danach machen? Weil wir gemerkt haben, das allein bindet schon zusammen. Und dann würde ich gucken, an welchen Stellen müssen welche Entscheidungen wie getroffen werden tatsächlich? Also, wenn neue Leute kommen, was brauchen die an die Hand, um gute Entscheidungen zu treffen? Und an welchen Stellen haben wir Rahmenbedingungen? Da ist es halt total wichtig, jemanden zu fragen, der alt ist. Und an welchen Stellen ist es auch völlig in Ordnung, wenn was schief geht? Also, wir organisieren jedes Jahr ein 4-tägiges Festival, auch immer mit wechselnder Besetzung an Menschen, die uns unterstützen. Und dann hat eine mal viel mehr Geld für so Logistik und Materialien ausgegeben, als wir eigentlich gedacht hätten. Und dann war das halt so. Aber es ist so, what is safe enough to try?
Vielen Dank. Die andere Frage ist, ihr habt vorhin das 80-20-Prinzip da vorgestellt. Nun ist es bei uns so, dass wir einen unglaublich starken Druck verspüren durch die Klimakrise, dass wir zwar gerne dieses Prinzip einhalten würden, aber das gefühlt einfach nicht möglich ist, weil der Druck so hoch ist. Das ist jetzt eine super schwere Frage, ich weiß nicht, ob die beantwortbar ist, aber vielleicht habt ihr trotzdem eine Antwort darauf.
Was meinst du mit, wo spürt ihr den Druck oder was ist?
Bei der Menge der Arbeit, also zu sagen, ja, das können wir jetzt aufs nächste Plenum schieben, ist nicht schlimm, wenn wir die anderen 20% nicht mehr schaffen von den Inhalten, sondern da ist ja dann, das muss halt jetzt, weil wir haben keine Zeit mehr und alles, was wir nicht schaffen, ist halt weniger, was wir schaffen und das könnte halt dann entscheidend sein oder so.
Das kann ich mega gut nachvollziehen. Also Grundeinkommen hat in gewisser Weise ein bisschen mehr Luft, aber kann man auch als genauso großen Druck empfinden. Uns hat zum Beispiel geholfen, diese Art von Meetings einzuführen. Also wir haben zwischendurch mit 6 Leuten so 2 Stunden gesessen und es war richtig zäh. Und wir haben unser Meeting, was wir vorher hatten, auf 1/2 Stunde gekürzt dadurch. Und das andere, Kennst du so Parks, wo man vorher sich überlegt hat, wo gehen die Wege eigentlich lang und das ist alles schön gepflastert? Und dann gibt es immer so Trampelpfade, die gehen durch diesen Park durch. Mein Eindruck ist, wenn wir Gesellschaft gestalten wollen, was wir ja wollen mit so einem Anliegen, können wir gar nicht im Vorfeld wie so ein Parkplaner sagen, da geht die Route lang und das machen wir so und das machen wir so. Sondern erst im Ausprobieren und im nächsten Schritt gehen, wird sich ein Trampelpfad entwickeln und wir merken, das ist viel cleverer. Lass uns doch diesen Weg zum Beispiel pflastern. Und auch wenn es schwer ist, würde ich vermuten, oder habe ich die Hypothese, dass es euch helfen könnte, diesen Druck ein bisschen weniger auf euch lasten zu sehen. Also zu sagen, wir machen jetzt das, was wir können mit den Armen und den Gehirnen, die wir zur Verfügung haben. Und dann gucken wir, wie es läuft und dann entscheiden wir neu, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, ob dieses hilft.
Also erst einmal vielen Dank für den Input. Ich hätte eine Frage bezüglich der Prozesse innerhalb dieses Consent-Prinzips. Es kam mir so rüber, als ob die Arbeitsgruppe, die einen Vorschlag einbringt, gar keine Möglichkeit hat, darauf zu reagieren, wenn Einwände geäußert werden. Und da war die Frage, also es gibt ja auch gegen Einwände legitime Gründe. Und da ist die Frage, wann werden die gehört? Also setzt das eine große Fehlerkultur voraus, dass man einfach diese Kritik akzeptiert und oder setzt das voraus, dass man beim nächsten Treffen, wenn man dann die Verbesserung einbringt, darauf eingehen kann?
Willst du was über Einwände sagen?
Kann ich machen. Also wir haben das rausgelassen, weil wir dachten, es ist ein bisschen kompliziert und es, also wir nutzen zum Beispiel bei meinem Grundeinkommen Holokratie oder Holocracy. Da sind Einwände ganz klar definiert und man hat so 5 Fragen, die man sich stellen kann. Zum Beispiel, glaube ich, dass uns der Vorschlag schaden würde oder ist er unvollständig? Und wenn er unvollständig ist, dann hast du die Möglichkeit, beim nächsten Meeting einen eigenen Vorschlag einzubringen. Dann ist es kein valider Einwand. Oder hat der Vorschlag, würde der mich in einer meiner Aufgabenbereiche schädigen oder versuche ich gerade jemanden anders zu schützen, dann wäre der Einwand auch nicht valide. Genau, also man kann sich entweder diese Kriterien nehmen oder man setzt sich eigene Kriterien. Ich glaube, das ist sinnvoll.
Ja, und du hast gesagt, du meintest, dass die AG keine Möglichkeit hat, auf die Einwände einzugehen. Und das haben sie ja, indem sie die quasi mitnehmen und den Vorschlag überarbeiten. Ne? Genau.
Hey, Mascha, du hattest vorhin selber erwähnt, das größte Problem oft dabei war, sich selber zu lösen. So bei dir hast du gesagt, persönlich so Ego von Idee, weil das ist ja meine Idee und dann will ich ja, dass sie einen Effekt hat. Und ich denke gerade auch in diesem ganzen, auch bei Einwänden ist ja genauso, wie reflektiv ist man überhaupt zuzugeben, okay, mache ich das irgendwie vielleicht nicht aus Gründen, die der Sache gut tun, sondern irgendwas Persönliches. Habt ihr diesen Veränderungsprozess auf einzelner Ebene auch irgendwie unterstützt oder war es einfach nur, ihr habt euch Zeit gelassen und die Moderatoren darin geschult, darauf immer wieder hinzuweisen, hey, jetzt gerade verlässt du das oder wie kriegt ihr das hin, dass die Leute reif genug und reflektiert genug dann auch mit sich selber umgehen und das dann zu leben?
Ja, das ist definitiv ein längerer Prozess. Könnten wir vielleicht nächstes Jahr nochmal einen Workshop dazu machen.
Ich habe den Eindruck, diese ganzen Selbstorganisation ist wie so ein Prozess des Erwachsenwerdens auf eine richtig gute Art und Weise, weil man sich Strukturen geben kann, die einem mega unterstützen, richtig viel Spaß zu haben. Und wir haben das, also wir beschäftigen uns vor allem auch damit, diese Kultur oder diese persönliche Reife zu entwickeln, weil ich glaube, das ist das größte Thema. So Methoden einführen, super easy. Man kann da Leute auch mit Mitteln und Wegen hinprügeln, diese Methoden einzuhalten. Aber das hilft nichts. Und dann hat man so Hypes wie Agilität oder Holokratie oder so und dann kommt man in einem halben Jahr zurück und sagt, alles scheiße, es hat nicht funktioniert, weil sich die Kultur und auch die Menschen nicht mitentwickelt haben. Ich glaube, das sehen die meisten Unternehmen nicht. Und gerade wenn wir mit Großkonzernen arbeiten, machen wir das eher sehr, wie sagt man das, subversiv?
Subtil.
Subtil bringen wir diesen Aspekt immer mit ein, weil es sonst nicht funktioniert.
Ja. Aber ich glaube auch, dass gerade in linken Gruppen da schon eine hohe Bereitschaft ist. Zum Beispiel gewaltfreie Kommunikation hat wahrscheinlich fast jeder hier gehört. Auch wenn man da vielleicht nicht super sicher drin ist, dann ist es doch irgendwas, was sich immer wieder quasi, was man schon gehört hat, womit man sich auseinandersetzt. Und natürlich ist es ein Lernprozess.
Bei meinem Grundeinkommen haben wir 3 Tage nur zum Thema Führung, Hierarchie, Macht und Autorität gearbeitet. Weil es so klar war, das ist so tief in unserer DNA drin. Wir brauchen erstmal ein gutes Verhältnis zu diesen Sachen, um wirklich Macht für etwas zu übernehmen. Genau, auf eine gesunde Art und Weise. Voll geile Frage.
Wie viel Zeit haben wir noch? Noch genug. Okay, gibt es noch ein Mikrofon?
Da, guck mal da.
Ah, komm schon, Entschuldigung.
Hi, meine Frage geht in die ähnliche Richtung wie die vorherige Frage. Also wie geht ihr damit um, wenn bei der Consent-Methode Menschen nicht von ihrer Meinung abrücken wollen? Weil ich habe das so erlebt, dass es dann eher wieder so eine Art Machtkampf war zwischen 2 Personen, wer gibt jetzt zuerst auf, und das sollte es ja eigentlich eben nicht sein. Und es vergiftet ja auch so das Klima dieser Methode.
Total. Deswegen haben wir dann gesagt, wir übernehmen dieses Holacracy-Framework noch mehr, als wir das vorher hatten, weil die das total klar regeln. Und auf der Basis kann ich sagen, okay, wir haben uns entschieden, nach Holacracy Einwände zu behandeln. Das heißt, ich habe nichts gegen dich persönlich, aber an der Stelle gehen wir mit deinem Anwand nicht weiter. Und trotzdem hast du Mittel und Wege, was dich stört, anzubringen und gut zu prozessieren. Also an der Stelle nehme ich, so wie wir es einführen, und ich sehe auch schlechte Beispiele, nehme ich das so wahr, dass man sich gegenseitig unterstützt, so erwachsen zu werden, seinen Handlungsspielraum zu ermöglichen. Und ich würde euch unbedingt empfehlen, wenn ihr gerade die Probleme habt, euch Kriterien zu entwickeln, wann ist ein Einwand valide und wann nicht. Ansonsten braucht es ganz schön viel Zeit, immer auf dieses Persönliche zu setzen und das immer persönlich zu beantworten. Hilft es?
Wie habt ihr das gemacht damals beim bedingungslosen Grundeinkommen? Du meintest gerade, dass ihr am Anfang ganz viel Zeit und Energie in die Entwicklung von den Prozessen mit reingesetzt habt. Wie habt ihr euch da Hilfe von außen geholt oder ging das alles von euch aus?
Also ich arbeite jetzt ungefähr 2 Jahre dort und ich komme von Leadership hoch 3 ursprünglich, wo wir uns genau damit beschäftigen und wo ich in die Richtung auch Gruppen, vor allem dezentral organisierte Gruppen mit aufgebaut habe. Und mit Leadership hoch 3 haben wir uns da herangearbeitet im Studium, in Weiterbildung, im Selbstexperiment, so die ganze Palette. Und mein Grundeinkommen hat irgendwann gesagt, so, wir brauchen da Hilfe von außen. Und an der Stelle bin ich reingekommen und habe geguckt, an welchen Stellen brauche ich dann auch Unterstützung, weil ich werde ja Teil des Systems. Genau, aber ich höre von Gruppen, dass sie das manchmal gut alleine hinbekommen und meistens ab einem Punkt irgendwo Hilfe brauchen, manchmal länger, manchmal punktueller.
Die nächste Frage, und wir haben noch Zeit, also gerne noch mehr Fragen.
Ich habe auch eine Frage, und zwar in dem Kontext, in dem wir uns jetzt hier alle bewegen, auf der Fusion gibt es ja auch viele Menschen von uns, die hier mitarbeiten, sich einbringen und dann natürlich auch an gewisse Konflikte an der einen oder anderen Stelle kommen. Seid ihr da irgendwie involviert oder gab es da eine Anfrage, um diese Prozesse ein bisschen smoother zu machen, um dann halt die Menschen, die man für eine bessere Gesellschaft bewegen möchte, nicht auf dem Weg zu verlieren, weil da der ein oder andere Knackpunkt halt leider nicht gelöst wurde, weil es gibt ja gewisse Rahmenbedingungen, ne? So ein Festival beginnt an einem bestimmten Zeitpunkt, endet an einem bestimmten Zeitpunkt und dann kann sich die Crew, die das ein oder andere aufbaut oder macht, halt leider nicht dafür entscheiden, dass sie halt jetzt ein langes Meeting hat, sondern gibt es so ein bisschen Time Pressure. Habt ihr da eine Idee? Seid ihr da irgendwie involviert? Oder was können wir tun, wenn wir von außen gesetzte Rahmenbedingungen erfüllen müssen, aber trotzdem als Gruppe nett miteinander umgehen wollen?
Willst du was sagen? Hast du was?
War deine Frage jetzt, ob wir in der Fusion, also ob wir quasi mit dem Kulturkosmos die unterstützen. Da gab es eine Anfrage und wir sind in Kontakt. Genau, ist noch nicht sicher. Und das Zweite war die Frage, was kann man machen, wenn die Crews irgendwie in Druck kommen und nicht mehr gut zusammenarbeiten.
Ja. Das ist bei uns bei Kampagnen ja auch immer so. Wir haben eine Deadline, die ist zwar selbst gesetzt, aber die fühlt sich genauso rigide an, als wäre sie von außen. Und manchmal powert man einfach durch und muss im Nachhinein aufräumen, was man vielleicht kaputt gemacht hat. Manchmal schaffen wir es, einen Schritt zurückzutreten und so zu merken, okay, wir haben jetzt Zeitdruck, das macht was mit mir, das macht mit uns was als Team. Zum Beispiel machen wir Check-in-Runden ganz oft morgens, um zu sehen, wie geht es mir eigentlich gerade, wie schwer drückt die Last auf mir. Und meistens, wenn man sie ausspricht, löst sie sich schon so ein bisschen, wenn man nicht in Gruppenpanik verfällt, was auch passieren kann. Aber wenn man es schafft, zurückzutreten, habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir dann klarer priorisieren können, was sind jetzt die Sachen, die als allerwichtigstes auf der Agenda stehen, die fertig sein müssen, und was sind vielleicht die Sachen, die im Zweifel hinten runterfallen. So, man notgedrungen priorisiert man dann nach 80-20.
Und vielleicht noch was ergänzend, eine Erfahrung, die ich immer wieder gemacht habe, wenn man es schafft, loszulassen, vielleicht weil man loslassen muss, weil der Druck so groß ist und man das jetzt wirklich nicht auch noch schaffen kann, dann kommt manchmal aus dem unerwartetsten Winkel, kommt plötzlich irgendjemand und sagt, ach ja, hier, ich habe übrigens, das hilft euch doch. Oder ey, ich kann das und das. Und also ich hab es immer wieder erlebt, dass immer dann, wenn man dachte, so, oh Gott, das schaffen wir niemals, das ganze Projekt stürzt zusammen, dass dann irgendwie was Großartiges passiert ist, weil man dann losgelassen hat. Und ich habe so ein krasses Vertrauen darin entwickelt, dass die Gruppe, die Meute, irgendwie so viel Potenzial hat, dass sie irgendwie Sachen hochreißen kann, die damit rechnet keiner mehr.
Ich habe noch eine Frage zur Moderation. Und zwar ist es ja schön, wenn das extern geht, ja, wenn jemand von außen kommt, der mit dem System nichts zu tun hat und da vielleicht sogar mehr oder weniger professionell ist. Aber das ist ja oft nicht gewünscht oder nicht möglich. Und das macht ja so ein paar Probleme, wenn jemand aus der eigenen Gruppe, aus dem eigenen System moderiert. Habt ihr da vielleicht nochmal, könnt ihr vielleicht nochmal was zu euren Erfahrungen sagen, was da gut ist zu tun, wenn man rotierend sich selbst moderiert?
Also, ja, genau. Also, wenn man in der Moderationsrolle ist, dann sollte man sich nicht an den Diskussionen beteiligen, und das fällt natürlich super schwer, ja, wenn man dann gerne vielleicht auch mitreden möchte. Und ich kann das zum Beispiel, dass man wirklich visuell einen Hut aufsetzt, als wenn man in der Moderationsrolle ist. Und wenn man dann sich aber wirklich nicht an sich halten kann und man muss jetzt unbedingt auch zu diesem Gespräch beitragen, dass man dann den Hut absitzt, die Rolle verlässt, also sich vorher auf die Redeliste schreibt, dass man dann dran ist, ne? Die Rolle verlässt, seine Meinung äußert und dann wieder zurück in die Moderationsrolle kommt.
Habt ihr das schon mal gemacht? Ich höre das öfter, ich habe das aber noch nie gemacht.
Ja, so, ja? Mit raus, rein, ja.
Was wir probieren, wir haben mittlerweile keine externen Moderatoren mehr, sondern wir probieren das extra intern zu machen, damit wir diese Metaebene mitbekommen. Weil es ist, also das, was wir vorhin schon hatten, es ist irgendwie so ein gemeinsamer Entwicklungsprozess, und der bedeutet immer mal für sich zu reflektieren, wo bin ich gerade, ist es gerade wirklich so wichtig, dass ich das einbringe? Und wir machen oft Reflexionsrunden darüber. Also so, wenn ich diesen krassen Drang spüre, das unbedingt jetzt sagen zu müssen, ist mir aufgefallen, ist das meistens ein eigenes Thema oder so ein Ego-Thema und hat gar nicht so viel mit der Gruppe zu tun. Und solche Prinzipien gemeinsam zu erarbeiten. Und dann kenne ich euch zu wenig, ob das besser ist, erstmal von außen oder ob das schon von innen geht.
Gibt es noch Fragen, Publikum?
Spielen Tools außer E-Mail und Face-to-Face-Kommunikation bei euch noch eine Rolle?
Wir haben komplett auf Slack umgestellt. Das ist so ein Chat-Programm, wo man mehrere Chat-Verläufe einstellen kann, und das hat uns die Kommunikation so wahnsinnig erleichtert.
Und was ich erfahrungsgemäß ganz praktisch finde, ist, kennt ihr, sagt euch Kanban was? Also das Prinzip ist, visualisiere das Chaos, um es zu bändigen. Man macht die Aufgaben, die anstehen, auf einzelne Karten und sortiert die an der Wand mit To-Do und In-Progress-Done. Und kann dann, oder man kann auch noch mehr Spalten einführen, wer jetzt an was arbeitet und so weiter. Und das finde ich unglaublich hilfreich. Es gibt es auch digital.
Trello zum Beispiel ist ein Freeware-System.
Trello, ja, genau. Ich habe gesehen, dass die Fusion-interne Booking-Programm zum Beispiel auch sowas hat, das dann gehostet wird auf den Servern hier, wenn das eine Datensicherungsfrage ist. Also es gibt so Programme, die das machen und dann können alle immer sehen, okay, wo stehen wir eigentlich, wie viele Tasks sind eigentlich gerade im System, um dann wieder diese Überforderung zu vermeiden. Ne? Weil wenn dann nämlich alles in Progress ist, dann hat man komplett den Überblick verloren, dann weiß man gar nicht mehr, da kommt man gar nicht mehr zum Schluss. Also das finde ich total hilfreich.
Und habt ihr inspirierende Literatur, die ihr uns vorschlagen könnt?
Soziokratie 3.0 ist auf der Homepage komplett alles frei verfügbar. Also das ist, Soziokratie 3.0 ist ein Framework, ein Mindset, ein Framework zur Gruppenorganisation. Und das ist ein Community-basiertes System und das wird immer quasi so wie Wikipedia von allen Leuten gepflegt. Und da gibt es ganz viel Informationen. Es ist wie so ein digitaler Werkzeugkasten, wo man sich die ganzen verschiedenen Tools rausholen kann. Dazu gibt es so Seiten, auf denen das erklärt wird. Es gibt alles Mögliche. Das kann ich dir empfehlen. Soziokratie 3.0 gibt es auf Englisch und auf Deutsch. Einfach mal googeln.
Mein All-Time-Favorite ist Reinventing Organizations.
Ach, natürlich.
Kennst du vielleicht sogar. Und Bernd Österreich war das letzte Mal auf unserem Festival. Der hat das kollegial geführte Unternehmen geschrieben. Das finde ich auch ganz cool. Da sind so ein paar Methoden drin.
Nächste Frage.
Was sind eure Erfahrungen mit so Gender-Ungleichheiten? Weil bei uns ist oft so, dass halt irgendwie FLTI-Personen die Moderation übernehmen und dann in dem Fall halt auch sich zurückhalten und halt oft von irgendwie Cis-Männern dann gesagt wird so, naja, ihr macht es so gut und dann nicht so die Bereitschaft ist, auch mal in diese Rolle zu schlüpfen und da halt irgendwie auch nochmal krasser dieses Ego-Ding vorherrscht. Habt ihr da Erfahrungen und was hat euch da geholfen?
Na, ich würde die Moderation einfach nach einem klaren Prinzip rotieren lassen.
Nächste Frage.
Ich habe noch die Frage, wie sich das, die Balance finden lässt zwischen dem Prozess, was ja jetzt hier bisher im Fokus stand, und dem Ergebnis, auf das man hinarbeitet, weil wir neulich nach einer Aktion irgendwie die sehr polarisierende Ding hatten, okay, manche sind eher ergebnisorientiert, manche eher prozessorientiert, und wie so dieser, wie findet man den Trade-off, oder wie findet man den gesunden Trade-off, bei dem der Prozess nicht unter den Tisch fällt und ja, das Ergebnis nicht aus den Augen verloren wird über Struktur, Struktur, Strukturarbeit, so in die Richtung.
Ich weiß nicht, ob ich die Frage ganz verstanden habe.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also die Methode, die wir vorgestellt haben, ist ja quasi, wir arbeiten an einem Problem, also eine Frage ab mit einem bestimmten Prozess, lernen den Prozess dabei. Also ja, also es ist ja sehr ergebnisorientiert. Also es geht ja bei Consent nur ums Ergebnis. Aber du, ja?
Ich meine, bis man mal da ist, dass diese Zusammenarbeit, wie ihr sie jetzt beschrieben habt, bis sie funktioniert, bis man dort ist, oder dass dieser Prozess quasi auch nicht zu viel Raum einnimmt in der Arbeit, so, auf dem Weg dahin so zu arbeiten, meine ich.
Ich hatte die Erfahrung gemacht, dass es, also man merkt den Punkt, wann es kippt. Also ob man entweder zu wenig Prozess hat, weil sich irgendwie nichts verändert, oder wo man merkt, wir machen jetzt einfach zu viel und es nervt die Ersten. Und ich würde auf diesen Moment warten, tatsächlich. Und ich kenne das, also gerade Holokratie in vielen Unternehmen, wo das eingeführt wird, was sehr ähnlich ist zu Soziokratie 3.0, dass
ist wie so eine neue Sprache lernen und es wird den Mitarbeitenden aufgezwungen, quasi diese neue Sprache zu lernen. Und das ist wahnsinnig kräftezehrend und die sagen, es braucht so 3 Jahre und mir persönlich ist es einfach zu lang. Deswegen haben wir angefangen, 1,5 Jahre nur an Feedback-Kultur, an diesen Machtfragen und Führungsfragen zu arbeiten und haben so einzelne Prozesse angefangen, einzelne Meetings umstrukturiert und als wir gemerkt haben, es funktioniert in die Richtung und wir wollen mehr, haben wir ein bisschen mehr gemacht. Also ich würde auch da eher organisch vorgehen.
Hallo, vielen Dank für euren Vortrag. Ich habe noch eine Frage zur Redeliste. Inwiefern befürwortet ihr Redelisten und da gegebenenfalls Quotierungen? Also dass man sagt, wenn sich eine Frau meldet, dann kommt die zuerst dran. Oder wenn jemand noch nichts gesagt hat, kommt er zuerst dran, egal an welcher Stelle er steht.
Also im besten Fall, wenn man das Konsensprinzip anwendet, dann braucht man das nicht, weil man ja immer in Runden die Möglichkeit hat, seine Meinung zu äußern und jede Person genau einmal drankommt. Die muss dann auch nichts sagen, wenn sie dazu nichts sagen möchte, aber sie hat die Möglichkeit. Das ist ja das Schöne daran, dass es wirklich mal eine Gleichberechtigung gibt, dass alle die Möglichkeit haben, eine gleiche Möglichkeit. Und dann habe ich noch von diesem Online-Redeliste gehört. Kennt ihr die? Also ich habe die noch nicht selber benutzt, aber die klang ziemlich gut, vielleicht interessiert euch das auch. Das kann man irgendwie, da gibt man dann die Namen ein und das wird dann tatsächlich gewichtet. Wer hat sich jetzt schon lange nicht mehr gemeldet, der kommt dann gleich nach vorne und sowas. Ich weiß aber nicht mehr, wie es heißt. Kennt das jemand? Vielleicht kann das jemand sagen. Kennt niemand? Wendet niemand an? Also wäre vielleicht klug, das zu recherchieren. Also ich fand das ganz clever.
Ich frage mich an so einer Stelle, wie hilfreich es ist, da einer Struktur zu folgen oder zu merken, wenn sich 3 Leute die ganze Zeit unterhalten und das Thema für die 3 Leute so wichtig ist, warum nehmen sie das nicht mit als Arbeitsauftrag? Also ab welchem Punkt sagt man, wir müssen das nicht im Plenum besprechen, weil es interessiert nicht so viele?
Die nächste Frage, ich glaube, die letzte Frage kommt von unserem Crew-Mitglied.
Yes. Ja, also ich bin jetzt ein Mensch, der relativ viel redet und deswegen oft das Gefühl hat, okay, ich muss anderen Leuten auch mehr Raum einräumen und versuche das natürlich jetzt gerade in Plenumssituationen auch zu forcieren, dass andere was sagen. Ich merke aber oft, dass die sich dann sozusagen überfahren fühlen, weil sie eigentlich eben nicht so sicher sind im ihre Meinung äußern oder Ähnlichen. Aber ich das ja trotzdem unheimlich wichtig finde, wenn wir jetzt zu 10 irgendwas machen, dass auch alle zumindest mal ja irgendwie bestätigend oder ihre Meinung dazu eingebracht haben. Wie kann man das besser forcieren, dass Leute, die schüchterner sind, da dann auch sich den Raum nehmen selber? Also auch wenn ihnen der angeboten wird, ja nicht immer genommen wird. So.
Ich bin eigentlich nicht der Meinung, dass man die Leute zwingen muss, was zu sagen.
Wenn motivieren sie, eher.
Nicht ja, also genau, man muss ihnen den Raum bieten. Und das, bei diesem Rundenprinzip ist es ja so, dass jede Person die Möglichkeit hat. Aber wenn sie der Meinung ist, okay, ich möchte nichts dazu sagen oder mir geht es gerade nicht so, ich bin im Gedanken eh wo ganz anders und ich möchte jetzt gerade gar nicht dran teilhaben, dann ist das auch total legitim. Und die Möglichkeit muss natürlich gegeben sein. Und wenn die aber nicht genutzt werden will,
ich würde die Antwort von dir nochmal wiederholen. Deswegen haben wir zum Beispiel gesagt, wir machen dieses Meeting-Format, weil bei Verständnisfragen kann jeder einfach reinreden und bei Reaktionen darf jeder was sagen und wir gehen einfach der Runde rum. Und an der Stelle ist es deine freie Entscheidung, so viel zu reden oder das zu sagen, was du sagen willst. Und dann hat jeder die Möglichkeit und man hat so einen gewissen Platz. Und ich habe den Eindruck, bei uns, bei den Leuten, die dann in großen Gruppen nicht so gerne sprechen, ist das total hilfreich zu wissen, ich höre mir die jetzt an und dann bin ich dran. Und dann nehme ich mir den Raum, den ich brauche und dann geht's auch weiter.
Also damit kommen wir zum Schluss unserer Fragerunde. Es gibt noch Zeit, also seid ihr noch da verfügbar nachher, dann könntet ihr gerne auf sie zukommen. Und ich bedanke mich bei euch für den Vortrag, das war toll und an das Publikum auch danke und bitte einen Applaus für Anne und Mascha.